Fritz. Podcast.
Trackback. Die Show mit Internet und so auf Fritz. 2 Stunden lang werden wir also über das Internet und alles, was so da dran dazugehört und mit da drin ist und da dran ist, einfach mal drüber sprechen. Das heißt, wir haben heute die Themen Netzneutralität, wir werden auch über Überwachungspolitik sprechen und wir werden auch uns mal so ein bisschen genauer anschauen, was der Verfassungsschutz vielleicht so mit dem einen oder anderen treibt. Wir wollen gleich über Netzneutralität sprechen mit Johannes Scheller und vielleicht fragt ihr euch jetzt, wer war nochmal Johannes Scheller und was war eigentlich nochmal Netzneutralität? Macht überhaupt nichts, wenn ihr das vergessen habt, deswegen bleibt er jetzt nämlich hier einfach dran. Dann erfahrt ihr das gleich wieder. Bei Trackback hört ihr jede Woche auch Netzmusik, das heißt solche Musik, die unter der CC, der Creative Commons Lizenz, rausgebracht wird. Und das Schönste dabei ist, dass es sie also zum kostenlosen Download und zur Weitergabe in den meisten Fällen auch im Netz gibt. Und den Anfang macht heute Great White Buffalo. Die haben wir vor ein paar Wochen schon mal bei Trackback bespielt und ich war völlig aus dem Häuschen. Hab mir gleich direkt das Album runtergeladen, weil ich diese Band wirklich ganz, 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 ganz fantastisch finde. Sind 4 Jungs aus L.A. und die werden auch ansonsten im Netz wirklich mit ganz, ganz viel Lob überschüttet. Und deswegen solltet ihr euch jetzt diesen Song auch anhören. Und wenn er euch gefallen hat, dann ladet ihr ihn euch runter im Netz kostenlos. Und den Link dazu gibt's wie immer im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Great White Buffalo. In the Fold. Great White Buffalo in the Fold. Netzmusik. Netzneutralität, das ist ein Prinzip des Internets, wo es darum geht, dass Datenpakete, die ihr so durchs Netz schiebt, alle gleichberechtigt behandelt werden. Und genauso geht es darum, dass alle Dienste, die ihr so nutzt, auch gleichberechtigt ihre Daten durchs Netz übertragen. Das ganze Thema hat Aufmerksamkeit bekommen, ihr erinnert euch wahrscheinlich, durch die Drosselcom. Das heißt, die Telekom wollte das Datenvolumen bei euren Flatrates begrenzen, aber mit einer Ausnahme, Dienste, die an die Telekom etwas zahlen, die zählen dann nicht ins Volumen rein. Das heißt, die werden also bevorzugt behandelt. Das ist eine Verletzung des Grundprinzips der Netzneutralität, so wie sie zumindest von Netzaktivisten verstanden wird. Und das Ganze wurde dann sogar auf europäischer Ebene diskutiert und da gibt es jetzt neue Entscheidungen. Johannes Scheller hat damals vor dem Bundestag eine Petition eingereicht, damit Netzneutralität endlich gesetzlich festgeschrieben werden wird. Und mit dem möchte ich jetzt nochmal genauer schreiben, was da eigentlich passiert ist. Hallo Johannes.
Hi.
Jetzt liest und hört man ja in den Medien weniger Erfreuliches. Das heißt, es ist geplant, die Netzneutralität nun doch auf EU-Ebene auszuhebeln. Was genau wurde denn da jetzt gerade in Brüssel besprochen?
Ja, die EU-Kommission bzw. die Kommissarin Nelly Kroes, die dafür zuständig ist, hat einen Entwurf für eine EU-Verordnung vorgelegt, die sich eben mit der Netzneutralität beschäftigt. Und man könnte im ersten Moment mal denken, es ist schön, wenn die EU das jetzt regelt, aber im Prinzip macht sie mit dieser Verordnung genau das Gegenteil von dem, was ich immer erreichen wollte. Sie schafft nämlich faktisch die Netzneutralität einfach ab.
Das bedeutet was?
Es soll mit dieser Verordnung dann den Telekommunikationsunternehmen, also zum Beispiel der Telekom, erlaubt werden, verschiedene Diensteklassen anzubieten an irgendwelche Diensteanbieter. Also sie können bestimmte Dienste jetzt in einer hohen Klasse befördern, also schnell durchs Internet bringen und andere in einer niedrigen Klasse, also ungleich behandeln und damit eben genau keine Netzneutralität bieten. Und diese Verordnung sieht eben auch vor, dass EU-Mitgliedstaaten das nicht einschränken dürfen über eigene Gesetze und Verordnungen. Und das würde ja eben bedeuten, dass das, wofür ich gekämpft habe, nämlich ein Gesetz zur Netzneutralität in Deutschland, dass das nicht zustande kommen könnte.
Bedeutet das eigentlich auch, dass deine Petition mehr oder weniger umsonst war?
Also wenn diese Verordnung jetzt so kommen sollte, dann würde ich sagen, ja, dann habe ich damit ja nichts erreicht. Aber was ich eben glaube, womit ich da noch Erfolg haben könnte, ist, dass jetzt sich doch mehr Leute für das Thema interessieren. Ich merke es jetzt auch heute wieder, seit dieser Verordnungsentwurf draußen ist, melden sich doch immer wieder Leute bei mir, die dazu die Meinung von mir haben wollen. Und ich denke, dass deswegen auch der Widerstand gegen diese Verordnung größer sein wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass in Deutschland da ausnahmsweise nicht nur die klassischen Netzparteien dafür sind, sondern dass zum Beispiel auch Philipp Rösler, der ja kürzlich so einen Verordnungsentwurf dazu vorgelegt hat, da auch nicht ganz mit einverstanden ist, was in der EU passiert. Denn sein Verordnungsentwurf würde dadurch jetzt auch ausgehebelt.
Die Verordnung ist ja noch nicht da, sondern noch ein bisschen Zeit ist, also darauf Einfluss zu nehmen. Angenommen, sie kommt aber im nächsten Jahr. Was würde das jetzt für Nutzer und vielleicht auch für die Wirtschaft bedeuten?
Also für uns würde das bedeuten, dass wir wahrscheinlich, wenn wir Dienste im Internet nutzen wollen, zum Beispiel zuzahlen müssen, um bestimmte Dienste jetzt immer noch genauso schnell zu bekommen wie früher. Also zum Beispiel, um weiterhin Videos in guter Qualität angucken zu können. Und es würde auch für die Unternehmen, wie zum Beispiel Google, die YouTube betreiben, bedeuten, dass sie was zahlen müssen, damit ihre Dienste schnell beim Nutzer ankommen. Und das würde ja gerade für so Kleinunternehmen, also für Startups, bedeuten, die müssten Summen aufbringen, die sie sich wahrscheinlich nicht leisten können.
Wenn die EU-Verordnung so kommt, wie sie erst einmal geplant ist, dann gibt es keine Netzneutralität, so wie sie die Netzaktivisten zumindest verstehen. Nelly Kroes, also die EU-Kommissarin, die das angestoßen hat, die hat mittlerweile reagiert und sagt, ja, das wäre alles eine alte Version, es soll da eine neue Version der Verordnung geben mit echter Netzneutralität. Netzaktivisten allerdings, die bezweifeln da einen Kurswechsel.
Fritz Trackpick.
Grundrechte kennt er ja. Aber wusstet ihr eigentlich auch, dass es Supergrundrechte gibt? Das hat zumindest Innenminister Friedrich erfunden. Sicherheit sei so ein Supergrundrecht. Heißt, das muss ganz besonders geschützt werden. Oder anders, wer Sicherheit will, der muss Überwachung hinnehmen. Ist das eigentlich wirklich so? Wir machen uns mal schlau, inwieweit der Staat euch bislang überwachen darf und wie er euch umgekehrt vor staatlicher Überwachung schützen muss. Und dazu möchte ich jetzt mit Netzpolitik-Experte Markus Beckedahl sprechen. Hallo Markus.
Hallo.
Inwieweit ist es denn legal, dass ich durch ausländische Geheimdienste ausgespäht werde?
Ja, das ist die große Frage, die gerade die deutsche Politik betrifft. Unsere Bundesregierung, vor allen Dingen unser Innenminister Friedrich und unsere Bundeskanzlerin Merkel sind der Meinung, dass man dagegen nichts machen könnte, weil das wäre ja so. Ich bin der Meinung, dass unsere Verfassung uns gewisse Grundrechte zusichert und dass unsere Regierung alles daran machen müsste, um diese Grundrechte auch durchzusetzen, auch gegenüber fremden Geheimdiensten, die unsere Freiheit bedrohen.
Das Argument ist ja immer so ein bisschen, ja, wenn es auf deutschem Boden passiert, dann stimmt das ja vielleicht auch. Aber wenn jetzt irgendwo im Ausland Leitungen angezapft werden, wo auch Verbindungen nach Deutschland laufen, dann können wir ja nichts machen. Stimmt das so?
Ja, das ist im Endeffekt eine Aufgabe von politischer Handlungsfähigkeit. Und da bin ich ja schon ein klein wenig bestürzt, warum das ausgerechnet auf diesem Politikfeld nicht so möglich sein sollte wie auf anderen Politikfeldern. Bei der Umweltpolitik kümmern wir uns ja auch darum, dass woanders ein besserer Umweltschutz passiert, weil wir selbst davon betroffen sein sollen. Warum sollte das jetzt bei der Netzpolitik, bei der Überwachungspolitik ganz anders sein?
Wie ist das denn mit dem heimischen Geheimdienst, dem BND? Darf der denn einfach so überwachen?
Ja, das ist durch das sogenannte G10-Gesetz geregelt. Der darf rund 20% unserer Internetkommunikation überwachen. Dann fragt man sich natürlich, wie das so ablaufen soll. Und so genau habe ich das auch nicht verstanden. Wahrscheinlich wird dann nur jedes fünfte Paket genommen und die anderen vier Internetpakete werden dann weggeschmissen. Aber der Bundesnachrichtendienst hat viel mehr Befugnisse als andere Geheimdienste, die wir auch noch haben, wie Verfassungsschutz oder unsere Sicherheitsbehörden, wie die Polizei.
Was kann denn überhaupt die Regierung tun, um uns, also nach aktueller Rechtslage, vor Überwachung schützen zu können, egal ob jetzt aus dem Innen- oder aus dem Ausland?
Naja, man könnte im Rahmen der aktuellen EU-Datenschutzreform bessere Datenschutzstandards in der EU schaffen. Ein Problem dieser riesigen, allumfassenden Überwachungsmaschinerie der USA ist ja, dass wir sehr viele US-Plattformen nutzen, wo anscheinend US-Behörden Vollzugriff drauf haben. Und wenn wir in Europa stärkere Datenschutzgesetze haben, dann dürfen diese Unternehmen nicht so viel mit unseren Daten in den USA anfangen, wie sie es jetzt gerade gerne machen würden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite könnte die Bundesregierung natürlich auch Alternativen fördern und finanzieren, die es uns ermöglichen, mal hier in Europa dezentrale, offene soziale Medien zu schaffen, damit wir vielleicht morgen oder übermorgen unabhängiger werden von diesen monopolartigen Strukturen, die ja Facebook und Google darstellen. Und dann könnte die Bundesregierung auch hingehen und uns ermöglichen, dass wir anonymer im Netz kommunizieren. Ein Kernproblem dieser riesigen Überwachungsmaschinerie ist ja, dass das Internet eigentlich bisher wenig Datenschutz eingebaut hat und unsere Kommunikation in großen Maßen unverschlüsselt passiert. Hier könnte die Bundesregierung auch viel mehr Projekte fördern, die es einfach Menschen ermöglichen, ohne Datenspuren im Internet zu surfen. Dann wird man nämlich auch nicht von der NSA mit seiner Internetkommunikation in irgendwelche Datenbanken gepackt, wo man gar nicht genau weiß, was speichern die überall.
Wenn es jetzt um den aktuellen NSA-Skandal geht, dann hört man ja hauptsächlich jetzt unseren Innenminister oder auch die Kanzlerin darüber sprechen und da hat man ja dann den Eindruck, okay, eigentlich haben sie jetzt nicht unbedingt so viel gegen Überwachung. Kann man das jetzt für die CDU verallgemeinern?
Ja, also die CDU hat eigentlich immer zusammen mit der CSU Wert darauf gelegt, die Sicherheit zugunsten der Freiheit auszubauen. Und das hat dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren eine ganze Menge neue Überwachungsgesetze bekommen haben. vor ein paar Jahren noch unter Beihilfe der SPD. Und auch die CDU ist eigentlich die Partei, die in diesem Wahlkampf am meisten Überwachung fordert, während alle anderen Parteien, inklusive der SPD, die ja gerade in der Opposition ist, Abstand davon nehmen, beziehungsweise die kleinen Parteien Bürgerrechte und die Freiheit in den Vordergrund stellen, anstatt noch mehr Überwachung zu schaffen.
Gibt es denn andere Parteien, die sich also wirklich aktiv für den Schutz von Privatsphäre und unseren Daten einsetzen?
Ja, vor allen Dingen kriegt man im Moment mit, dass FDP, Piraten und Grüne sich stark für Freiheits- und Grundrechte einsetzen. Die Linken wahrscheinlich auch, aber da bekomme ich wahrscheinlich wegen der medialen Berichterstattung nicht so viel mit. Und die SPD gibt halt immer sehr ambivalente Signale raus. Auf der einen Seite versuchen sie gerade, sich als große Opposition darzustellen. Auf der anderen Seite hat die SPD einfach die meisten Überwachungsgesetze der letzten 15 Jahre mitbestimmt. Und da muss man immer auf die Rhetorik aufpassen. Da gibt es zwar viele, die dann immer sagen, Freiheit in den Vordergrund stellen, aber sobald sie an der Macht sind, dann kommen die Innenpolitiker und wünschen sich immer mehr Überwachung und setzen die auch durch.
Also sind wir im Dilemma, ist egal, wen wir wählen, weil Überwachung werden sie am Ende alle durchdrücken.
Nee, wir können natürlich die kleinen Parteien stärken, die Grundrechte in den Vordergrund stellen. Und das sollten wir auch machen, wenn uns diese Themen am Herzen liegen.
Glaubst du denn, dass das Überwachungsthema entscheidend für die kommende Bundestagswahl sein wird im September?
Ich würde mich natürlich freuen, aber wir müssen uns auch erstmal überraschen lassen, was da noch für Enthüllungen kommen. Möglicherweise gibt es noch viel größere Dinge. Vielleicht gibt es auch noch Beweise, dass Deutschland oder der Bundesnachrichtendienst viel tiefer in diese allumfassende Überwachungsmaschinerie der USA eingebunden sind. Und das könnte natürlich etwas verändern. Aber im Großen und Ganzen ist diese ganze Überwachung so A, intransparent, B, ungreifbar, dass es für die meisten Menschen relativ unvorstellbar ist, was es bedeutet, wenn einfach mal unsere ganze Internetkommunikation in den USA irgendwo gespeichert wird und vielleicht mal in 10 oder 20 Jahren gegen uns verwendet wird, wenn wir mal an der Grenze sind oder mal verdächtigt werden, ein Verbrecher oder Terrorist zu sein, weil zufälligerweise der Nachbar auch verdächtigt wird und mit seinem Handy in derselben Funkzelle eingeloggt ist. Also das sind eher so die Probleme, dass das wenig greifbar ist. Und die meisten Menschen haben natürlich dann andere Wahlthemen, die für sie entscheidender sind, wie zum Beispiel die ansteigenden Mieten oder fehlende Kita-Plätze oder der Steuersystem.
Vielleicht ist es aber für euch ja entscheidend, was die Parteien in Sachen Datenschutz machen oder gegen Überwachung. Und deswegen solltet ihr vielleicht noch mal einen kleinen Blick ins Blog werfen, trackback.fritz.de, denn da gibt es noch mehr Infos und auch noch mal das Interview mit Markus Beckedahl zum Nachhören. Summers and winter with him. Those snakes are small these days, and they're over by the walls. Tonight they go in the trash. Yeah, I've grown tall. This life is a velvet shoreline. Oh, ebb and flow, and I crash and I go and I sit. Hey, there's a whole lot of nothing I'ma play today. Go ahead, be a buddy and light the way. It used to come when your hair is turning gray. Well, never mind, I guess I'll be on my way.
be a buddy and light the way. Used to come in the youth that fades away. Never mind, I guess I'll be on my way. Never mind, I guess I'll be on my way. Never mind, I guess I'll be on my way. Never mind, I guess I'll be on my way. Never mind, I guess I'll be on my way.
Passen eigentlich Bananen und Pfeffer zusammen? Wisst ihr nicht? Also eine Variante ist, dass ihr einfach auf die Banane selber Pfeffer raufstreut, dann schmeckt die nämlich intensiver nach Banane. Oder man mischt Bananen einfach mit Pfeffer zusammen zu einem Song, der heißt dann Banana Peppers, kommt von Grumpus, ist Netzmusik, gibt es kostenlos, also zum Runterladen und den Download-Link bekommt ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www. ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links, wo wir denken, die könnten auch ganz interessant für euch sein und deswegen wollen wir euch die nicht vorenthalten. Und Wayne Schlegel hat mal so ein bisschen auch in der Datenschutzkiste gekramt.
Datenschutz und Privatsphäre sind eh nicht so wichtig. Die meisten Leute teilen doch sowieso alles auf Facebook. Das ist nur eins der Argumente, das gerne hervorgeholt wird, wenn es um die Verharmlosung von staatlicher Überwachung geht. Ole Reismann, Judith Horchert und Christian Stöcker von Spiegel Online räumen mit diesem und weiteren vier Argumenten auf. Die Spiegel-Autoren führen zum Beispiel eine Studie an, die zeigt, dass ihr sehr wohl darauf achtet, was ihr sichtbar in sozialen Netzwerken postet. Da gehen den Überwachungsverharmlosern aber locker die Argumente aus. Zu den Verharmlosern der Überwachung durch Geheimdienste gehört auch unser Bundesinnenminister Friedrich. Nicht nur, dass er die Bespitzelung für halb so wild hält, er sieht sich auch nicht in der Pflicht, etwas gegen Überwachung zu tun. Stattdessen fordert er euch auf, euch lieber selber zu schützen. Mit Verschlüsselung. Das geht zu weit, findet Bloggerin und Journalistin Vera Bunse und schreibt: Herr Friedrich, wollen Sie mich verarschen? Im gleichen Artikel rechnet sie auch mit der Kanzlerin ab und scheint damit vielen Menschen aus der Seele gesprochen zu haben. Nicht nur in Deutschland hat man die Nase voll von staatlicher Überwachung. In den USA hat ein Bündnis aus 19 Bürgerrechtsorganisationen Klage gegen das Spähprogramm PRISM der US-Regierung eingereicht. Klagegrund: PRISM verletze die in der Verfassung garantierten Rechte der US-Bürger. Sollte die Klage erfolgreich sein, könnte das zur Folge haben, dass das Überwachungsprogramm eingestellt werden muss. Das käme ja auch uns in Deutschland zugute.
Da sind wir also ganz gespannt, ob das tatsächlich noch passiert. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal alle Links, die wir euch hier vorgestellt haben, nochmal nachlesen. Und dazu geht ihr ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Mit 9 Jahren hatte Strobo Tone seinen ersten Erstkontakt mit dem faszinierenden Kasten namens Synthesizer. Der war sofort richtig angefixt von den ganzen unglaublichen Klängen, die man aus so einem Teil rausbekommen kann. Und damit war quasi eine Musikkarriere geboren. Was genau Strobo Tone da eigentlich macht, das lässt sich schwer in Worte fassen. Es ist irgendwie elektronisch, klingt aber trotzdem irgendwie immer anders, dank Einflüssen von Techno, Drum and Bass, Funk oder auch Disco. Und das ist vielleicht nicht immer unbedingt jedermanns Sache, aber wenn ihr mal im Netz über einen Strobo Tone Song stolpert, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Wie gesagt, alle klingen irgendwie anders und den Anfang könnt ihr mal im Blog zur Sendung machen. Da haben wir euch nämlich den Download zu Supreme Theme verlinkt.
Fritz. Podcast.
Und wenn ihr mich hier belauscht, dann bin ich überhaupt nicht böse. Ja, Überwachung, ey, ist so halb so wild, da wer nichts zu verbergen hat und sowieso ein anständiger Bürger ist, der hat ja sowieso nichts zu befürchten. Ja, denkste. Michael Blume ist auf den ersten Blick nämlich genau so ein Musterbürger. Also er hat ein reines Führungszeugnis, er machte Abi ursprünglich mal, hat dann sogar noch Auszeichnungen und Förderung für seine ganzen guten Leistungen im Studium und bei der Ausbildung bekommen, hat dann eine Deutsch-Türkin geheiratet und eine interreligiöse Initiative gegründet, Christen und Muslime gemeinsam Gewalt verhindern. Klingt erstmal alles gut. Und mit Mitte 20 hat er dann sogar im Rahmen dieser Arbeit einen Integrationspreis des Bundesinnenministeriums bekommen und daraufhin sogar noch einen Job im baden-württembergischen Landesministerium, um auch im Land selber, also den Dialog mit den Muslimen, weiter auszubauen. Und ab da an wird's auf einmal gruselig. Aber das soll euch Michael mal lieber selber erzählen. Guten Abend, Michael.
Hallo, Theresa. Hi.
Hallo. Was ist dann passiert, als du angefangen hast, im Landesministerium zu arbeiten? Weil erstmal klingt ja alles super, oder?
Ja klar, ich hatte gerade ein kleines Kind, war frisch verheiratet, toller Job, war durchaus ein Traum und ist es ja dann auch noch geworden, aber dazwischen kam eine ganz heftige Phase. Ich wurde angegriffen vom Verfassungsschutz in Baden-Württemberg damals und zwar wollten die das eben überhaupt nicht, dass da Dialog stattfindet mit Muslimen oder zumindest nicht so. Bisher waren die da die Chefs im Ring und die einzigen Experten in dem Bereich. Und eines Tages erfuhr ich dann plötzlich, dass da an Journalisten rangegangen wurde, dass Mails weitergegeben wurde und dass man gezielt versucht hat, etwas zu finden, um mich damals noch mit befristeter Stelle ja sozusagen zu verhindern. Es gab eine riesen Schlagzeilen in den Zeitungen, ich wurde da richtig brutal angegangen und von dem her kann ich nur sagen, von wegen, als anständiger Bürger kann einem nichts passieren.
Konntest du dich dagegen irgendwie wehren?
Ja, erstmal war man natürlich geschockt, weil ich meine, damit rechnet man ja nicht. Ja, ich bin ein braver Christdemokrat und Adenauer-Stipendiat und quasi sozusagen habe eigentlich ein Grundvertrauen in diesen Staat gehabt und in einer gewissen Form habe ich ihn natürlich immer noch, weil es damals dann durchaus Leute gab, die dann also gesagt haben, also so geht das ja nicht. Sowohl der Minister, der mich damals geholt hatte, als auch Leute aus den Kirchen, aus den jüdischen Gemeinden, aus den muslimischen Gemeinden haben nach dem ersten Schreck sich gemeinsam hingestellt und haben gesagt, jetzt ist aber mal gut. Und nach der ganzen Überprüfung ergab sich eben auch, dass ich ja gar nichts gemacht hatte. Da ist nie was falsch gelaufen. Die hatten sozusagen mal ins Blaue geballert und gehofft, dass ich da irgendwas finden würde. Und von dem her bin ich dann sozusagen freigesprochen worden, in Anführungszeichen, habe meinen Job behalten und es ging dann auch weiter. Aber natürlich ist der Schrecken drinnen und man denkt sich dann, na gut, das war vor 10 Jahren, aber sowas, wenn die das heute machen würden, hätten die noch viel mehr Möglichkeiten, Leuten da an den Karren zu fahren.
Was hat man dir denn überhaupt vorgeworfen?
Dass ich leichtfertig sei im Umgang mit Muslimen, dass ich mit problematischen Leuten Kontakt hätte, dass meine Magisterarbeit, die hatte eine 1 bekommen an der Uni, dass die wäre schrecklich naiv. Und also der Vorwurf war, dass ich sozusagen viel zu naiv und gutgläubig wäre und man mich doch auf jeden Fall verhindern müsse, damit die Politik nicht durch solche zivilen Grünschnäbel quasi beraten wird, sondern durch die echten harten Männer von der Sicherheit, die eben genau wissen, dass man eigentlich Muslimen nicht trauen kann. Also das war sozusagen sozusagen so der Vorstoß und es war auch sehr hämisch. Und ich meine, heute im Rückblick kann ich jetzt darüber auch schmunzeln, weil es hat sich ja dann ganz anders entwickelt. Aber damals musst du dir vorstellen, kommst frisch von der Uni, hast eine befristete Stelle, hast eine kleine Familie, das hat die überhaupt nicht gekümmert. Wenn die mich abgeschossen hätten, wenn ich meinen Job verloren hätte, wäre mein Leben eigentlich schon mal ziemlich zerschmettert gewesen. Und das hat überhaupt nicht gestört. Die sind da einfach losgezogen. Und von dem her sage ich ganz klar und sage das auch offen, eine Demokratie muss immer gucken, dass sie ihre Geheimdienste im Griff behält. Ansonsten wird es für alle gefährlich, auch für die vermeintlich anständigen Bürger.
Du hast ja gerade eben schon gesagt, das war vor 10 Jahren. Und du hast ja jetzt erst einen Artikel über genau diese Vorgänge geschrieben, vor wenigen Wochen. Vor 2 Wochen, glaube ich, war es ungefähr. Warum hast du es denn überhaupt so lange für dich behalten?
Naja, ich habe den Blogpost auf meinem Blog geschrieben, schlicht und ergreifend, weil mir in den letzten Monaten und Jahren die Zweifel gewachsen sind. Ich habe am Anfang gedacht, natürlich, okay, das war ein Einzelfall. Ja, mir ist ja auch nichts passiert. Ich wurde ja, wie gesagt, sozusagen rehabilitiert. Es gab Gott sei Dank genügend Leute, die also erkannt haben, dass da ein übles Spiel gespielt wird. Aber das war 2003 und wenn wir uns erinnern, im letzten Jahr kam raus, das war das gleiche Jahr, wo die NSU auch hier durch Süddeutschland gezogen ist. Es war das gleiche Jahr, wo ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes den Ku Klux Klan von einer Untersuchung gewarnt hat. Da kam immer mehr Schmutz raus, jetzt diese ganzen Geschichten und da habe ich mir gedacht, also immer nur die Klappe zu halten, wenn das alle machen, dann kommt es eben nie raus und deswegen habe ich mir den Mut zusammengenommen und habe gesagt, gut, dann nutze ich meinen Blog und spreche es aus. Wir sollten uns alle gemeinsam darüber Gedanken machen, dass eben ein Sicherheitsapparat sich nicht irgendwann gegen die Demokratie wendet, die er eigentlich schützen soll. Diese Debatte gibt es in den USA, die gibt es inzwischen auch in anderen Ländern, die brauchen wir aber meines Erachtens auch in Deutschland und da habe ich mir gedacht, nehme ich den Mut zusammen und spreche das aus.
Nun war es ja der Verfassungsschutz, der dich überwacht hat. Inwieweit beunruhigt dich das, was jetzt rausgekommen ist, zum Beispiel über die NSA oder eben auch über den BND, der ja unter Umständen auch in dieser ganzen PRISM-Geschichte, also dieser Überwachungsgeschichte eigentlich der USA mit involviert ist?
Naja, ich glaube nicht, dass wir sozusagen irgendwo die große Superverschwörung haben, wo eine Macht da ist und die ist an allem schuld, sondern was wir erleben ist, dass natürlich überall Geheimdienst und Militär- und Polizeibereiche, die existieren und auch eigene Interessen haben. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, das, was Dienst A nicht erledigen kann, kann er sich durch Dienst B erledigen lassen. Das heißt, wenn zum Beispiel der BND uns quasi nicht in die Daten gucken kann, dann kann er dem befreundeten Dienst sagen, hier guck du doch mal rein und gib mir dann die Daten weiter. Das heißt, es entsteht ein Geflecht und das war eigentlich so nie vorgesehen. 2003 war ja diese Panik nach dem 11. September. Es war eine sehr aufgeheizte Atmosphäre. Genau deswegen hatte man mich ja geholt. Ich sollte sozusagen Entspannung, quasi Dialog führen, gucken, dass eben die Leute auch wieder runterkommen und dass die Vernünftigen auf allen Seiten sich da durchsetzen. Aber genau das war eben damals nicht gewollt. Von dem her würde ich sagen, aus heutiger Sicht ist es einfach bedrohlich, sich vorzustellen, dass heute praktisch jeder Mensch, wenn man etwas gegen ihn finden möchte, man da unendlich viel mehr Möglichkeiten hat, als man es damals schon hatte. Also da denke ich, deswegen kann man nicht sagen, es betrifft nur das ferne Amerika, es betrifft jede demokratische Grundordnung.
Michael sagt, es betrifft eigentlich uns alle, dass wir irgendwie überwacht werden können und auch als unbescholtener Bürger scheinbar auf einmal doch irgendwie ins Kreuzfeuer geraten, weil da vielleicht dem Verfassungsschutz, dem BND oder irgendeinem anderen Geheimdienst vielleicht irgendwas nicht gerade passt. Michael, ich bedanke mich sehr.
Macht's gut und passt auf euch auf.
Genau, lasst euch nicht überwachen und die ganze Geschichte von Michael, die gibt es in Langform auch nochmal auf seinem Blog nachzulesen und den Link dazu findet ihr im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de.
Rainy summer. The cloud sings low and heavy like my mind. Gray ocean. Horizons seem connected to the sky. The sea felt so inviting and the waves were so excited. The waves were so excited. Took off all my clothes and now I'm swimming in the rain. The waves are now all alone, just swimming in the rain and the sea.
day down by the sea, a rainy day down by the sea, and I was swimming in the rain.
Emerald Park, Swimming in the Rain. Ich hoffe, das passiert euch nicht, falls ihr noch vorhabt, irgendwo an den See zu gehen. Aber wenn es auch mal regnet, macht es auch gar nichts. Ihr könnt euch nämlich den Sommer nach Hause holen in Form des Sound of Summer Samplers vom Free Music Archive, wo auch dieser Song von Emerald Park mit drauf ist. Und auch ansonsten findet ihr da alles von Hip-Hop über Pop bis zu Folk und Elektronika. Ist alles dabei, was irgendwie im Sommer Spaß macht oder eben auch im Winter, um sich die Sommerlaune zu holen. Also am besten runterladen und den Download-Link gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links, und nachdem wir jetzt die ganze Sendung über so schwere Themen hatten und wir festgestellt haben wieder, dass Überwachung echt eine uncoole Sache ist, brauchen wir jetzt ein bisschen Zerstreuung und ein bisschen lustige Sachen, und die hat Wayne Schlegel für euch.
Denkt ihr bei DJs auch automatisch an den in die Luft erhobenen David Guetta-Finger, der wie ein Dirigentenstab zum Takt der Musik über dem Plattenteller vor- und zurückschnellt? Nicht die beste Vorstellung? Es geht noch schlimmer. Das Tumblr Posing DJs präsentiert euch die skurrilsten Promo-Bilder von DJs und ihren Plattentellern. Unter Disco-Kugeln, pfannenschwenkenden Typen bis zum trashigen 90er-Layout mit Daumen hoch zeigenden Männern. Da ist es auf einmal gar nicht mehr so cool, wenn man auch ein DJ ist. Was steht eigentlich in den Wahlprogrammen der Parteien für die kommende Bundestagswahl im September? Den wohl schnellsten Überblick liefert euch Christoph Koch auf seinem gleichnamigen Blog. Er hat die einzelnen Wahlprogramme nach den häufigsten Begriffen durchsucht und diese hübsch anschaulich in Wortwolken auf sein Blog gestellt. Häufig genannte Begriffe werden in der Wolke größer, seltenere Begriffe kleiner angezeigt. Aus den am häufigsten verwendeten Begriffen hat Christoph zu jeder Partei einen eigenen Wahlspruch entwickelt. Ihr dachtet, der Whistleblower Edward Snowden ist immer noch in Russland? Er ist auf der ganzen Welt. Zumindest zeigt sich sein Name und sein Antlitz mittlerweile in verschiedensten Formen von Streetart rund um den Globus. Als Stencil, Graffiti oder Kreidezeichnung. Damit macht Snowden jetzt nicht nur in den Nachrichten, sondern auch auf der Straße von jedermann sichtbar auf sich aufmerksam. Bei BitShare findet ihr eine Zusammenstellung der Snowden Street Art und könnt selber eigene Fundstücke einreichen.
Schaut's euch doch am besten einfach selber an und dazu geht ihr ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da findet ihr nämlich alle Links und dann könnt ihr euch auch mal anschauen, wie der Snowden aussieht oder wie vielleicht auch diese ganzen DJs aussehen. Eigentlich gibt es ja mittlerweile echt wenig an Netzmusik zu meckern. Aus der kleinen Spielwiese für Elektroproduzenten ist eine florierende Szene geworden, die eigentlich Musik aller Genres putscht. Trotzdem gibt es ja immer wieder Unterschiede zwischen den ganzen unterschiedlichen Styles. Also man hat ja zum Beispiel keine Probleme, irgendwie elektronische Musik für lau im Netz zu finden. Aber wenn ihr irgendwie nach härteren Varianten mal von ein bisschen Rock oder Punk sucht, dann wird es echt ein bisschen schwierig. Aber Deswegen ist es natürlich umso schöner, wenn dann mal so ein Song um die Ecke kommt, wie den, den ihr gerade gehört habt. The Letdown von Rumor Has It ist nämlich auch Netzmusik, heißt also kostenlos zum Download verfügbar. Und dazu könnt ihr einfach mal ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de. Da gibt's einen Download-Link.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Jetzt ist es nämlich Zeit für etwas ganz anderes, und zwar den Blogger privat. Das ist eine Rubrik, die wir hier immer in der Sendung haben, wo wir uns überlegen, wir möchten gerne Blogs vorstellen und wir möchten gerne Blogger vorstellen. Aber wir sagen da nicht einfach irgendwie, wir nehmen da irgendwen aus dem Netz, sondern wir lassen uns immer den Blogger privat dieser Woche von dem Blogger privat der Vorwoche empfehlen. Und in der letzten Woche war Frédéric Vallin hier von dem Fußballblog zum Blonden Engel, und der hat uns Folgendes empfohlen.
Ich würde gerne was von 12 Zeilen zur Zeit von Ingo hören. Lyrik ist ja so ein bisschen im Netz ein bisschen unterrepräsentiert, und der macht das ganz großartig auf eine sehr lustige Art und Weise, so ein bisschen so ein schnoddriger, nicht besonders gut gelaunter Humor.
Schnoddrig und nicht besonders gut gelaunt klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ich hoffe, er ist jetzt aber gut gelaunt. Hallo Ingo.
Hallo Theresa.
Du klingst gut gelaunt,
super,
das ist schon
gelaunt.
Mal gut.
Ja, ich weiß gar nicht, was der Herr Waller da irgendwie hat. Naja, gut.
12 Zeilen zur Zeit heißt dein Blog, und es sind tatsächlich auch, soweit ich gesehen habe, wirklich immer 12 Zeilen.
Ja, ich habe irgendwie 3 oder 4 Ausnahmen mal gemacht. So aus, ab und zu muss man aus der stilistischen Form ausbrechen, aber eigentlich ja, ist das das Format, und da versuche ich mich dran zu halten.
Und warum jetzt ausgerechnet 12?
Tatsächlich wegen dem ZZZZ. Also ich hatte ganz lange, bevor es das Blog gab, hatte ich immer dieses mit den 12 Zeilen zur Zeit. Und 200 wäre zu viel gewesen, 20, ja, 20 wäre noch okay. Aber ich dachte, 12 ist so ein Format, das kann man tatsächlich bewältigen. Weil ich ja, als ich das Blog angefangen habe, jeden Tag ein Gedicht geschrieben habe und dachte, ja, 12 Zeilen kriegst du gerade noch hin.
Also das ist ja dein privates Blog, aber man kann da lesen, du dichtest auch auf Bestellung. Das heißt, ich wünsche mir jetzt mal einen kurzen Reim auf Überwachung.
Oh Gott, ey, spontan kann ich das überhaupt nicht. Also ich muss mich da hinsetzen und irgendwie mit einem Stift und einem Papier und Überwachung, irgendwas mit Krachung oder, oh Gott, spontan.
Können wir das denn so machen?
Ich bin überfordert.
Dass du dir was überlegst und dann schickst du mir das zu, und in der nächsten Woche lese ich genau dieses Gedicht vor?
Ja, klar, das ist kein Problem.
Oh,
ja, das mache ich gern.
Super, dann kriegst du jetzt von mir den Auftrag, ein Überwachungsgedicht zu schreiben.
Ja klar, das ist überhaupt kein Ding, das mache ich. Ich kann es nur nicht spontan.
Fantastisch. Es gibt bei dir auch den Freitagsvers, und ich habe festgestellt, das ist das, was auch bei Spreeblick immer auftaucht, also dem Blog Spreeblick von Johnny Häusler, den vielleicht der ein oder andere Trackback-Hörer auch noch kennt, denn der hat ja auch mal moderiert. Wie kommt's denn dazu? Woher kennt ihr euch?
Tatsächlich über einen gemeinsamen Freund, der mal gesagt hat, hey, hier, willst du nicht mal den Ingo featuren, der schreibt immer lustige Gedichte, und hat Johnny sich das angeguckt und hat gesagt, ey, toll, mach doch mal, und dann haben wir uns verabredet, dass ich eben einmal die Woche auf dem Spreeblick ein Gedicht schreibe, beziehungsweise geschrieben habe, bevor ich meine kreative Pause genommen habe, die aber gerade wieder am Enden ist, also. Ja.
Fantastisch, das heißt, wir bekommen endlich wieder Nachschub von dir.
Ist das Ziel, ist der Plan, ja.
Sehr gut. Damit würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal direkt zur Kurzfragerunde, damit wir noch ein bisschen mehr über dich herausfinden können, okay?
Okay.
Alles klar. Der oder das Blog?
Das, auf jeden Fall das.
Kaffee oder Tee?
Phasenweise. Eigentlich Kaffee, aber wenn ich Kaffeepause mache, dann ist es auch mal so 1 Monat Tee und dann aber wieder 11 Monate Kaffee.
Du hast es also mit den Pausen?
Ja, komischerweise, ja.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Also eigentlich zu Hause und privat, wenn ich es aussuchen kann, nur OS 10, aber beruflich muss ich dummerweise oft mit Windows arbeiten und ich hasse es.
Wie viel Facebook, Twitter und Google Plus Accounts hast du so insgesamt?
Ein Facebook, ein Google Plus, den ich nie nutze, und 2 Twitter, einen privaten und einen, wo ich die Gedichte reinlaufen lasse und dann da weiter schleudere.
Hardcore oder Casual Gamer?
Also Gamer gar nicht, Hardcore Musik auf jeden Fall.
Ah.
Hardcore Musik bin ich dabei, aber Game ist Angry Birds mit dem Kleinen vielleicht zusammen, aber ansonsten nee.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Ich sollte mehr verschlüsseln, macht leider viel zu selten.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
manchmal denke ich, das habe ich geschrieben, das ist ja super. Und manchmal denke ich, das habe ich geschrieben, das ist ja furchtbar. Also sehr unterschiedlich.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google Mail.
Was ist das nächste Blog oder vielleicht auch ein Podcast, den wir hier in der nächsten Woche vorstellen sollen?
Also ich finde, wer auf jeden Fall viel öfter gelesen werden muss, ist Michalis Pantelouris. Das ist ein Journalist, der hat angefangen oder der macht einen Blog namens Print Wirkt, also nicht wirkt, sondern wirkt. Und der hat angefangen, über Printjournalismus zu schreiben, auch sehr fundiert, sehr insidermäßig, weil er halt auch für viele große Magazine geschrieben hat. Und aber wie man an dem Namen Pantelouris hört, ist er Grieche und der beschreibt so seit 2 Jahren oder so, sage ich mal, die Situation, Finanzkrise, Griechenland, sehr, sehr gut, viele Insiderkenntnisse auch abseits dieses furchtbaren Medien-Mainstreams von Spiegelbild und so weiter, die sehr einseitig, wie ich finde, über das Thema berichten. Und da hat man eine schöne Gegenmeinung zu diesem Meinungsmainstream.
Das klingt schon mal sehr, sehr spannend, finde ich natürlich jetzt gerade auch als Journalistin. Und ansonsten, wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen nichts wird, hättest du noch eine Alternative?
Ich höre ja nicht so viele Podcasts, aber wenn einen, den ich immer höre, das sind die Mikrodilettanten. Das sind 3 Spinner aus Berlin, 2 aus Berlin, einer aus Wiesbaden immer zugeschaltet. Phil, Nikolas und wie heißt der andere? Gero, glaube ich. Genau. Und die reden 2 Stunden Quatsch, aber so amüsant, dass ich tatsächlich mir das immer anhöre. Also haben nicht viel Ahnung, aber tun gern mal so und sehr meinungsstark. Also ahnungsschwach und meinungsstark, würde ich sagen. Und das ist eine super Kombi. Also das sehr, kann man sich sehr gut immer anhören.
Ahnungsschwach und meinungsstark finde ich super. Ja, 2 sehr, sehr schöne Vorschläge, wie ich finde. Habe ich vielleicht vergessen, noch dich irgendwas zu fragen?
Du könntest mich fragen, wieso ich noch keinen Verlag habe für diese ganzen tollen Gedichte.
Warum hast du denn immer noch keinen Verlag, Ingo?
Ich weiß es nicht, weil noch kein Verlag mich gefragt hat und weil ich mich nicht traue, einen Verlag zu fragen.
Doch, jetzt ist die Gelegenheit. Frag jetzt mal.
Also ich hätte ein paar 100 Gedichte im Petto und da kann man ja eine schöne Anthologie draus machen. Also wenn irgendjemand da Interesse hat, mir geht es auch nur um den Ruhm und nicht ums Geld.
Das, ja. Super. Dann hoffe ich, dass hier jetzt irgendjemand das gehört hat und sich denkt, oh, den Ingo, den muss ich jetzt unbedingt zu mir unter meine Fittiche in meinen Verlag holen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn ich da dann die Wingwoman quasi sein konnte.
Ja, dann wirst du am Ruhm beteiligt.
Fantastisch. Bis dahin kannst du mir erstmal bis nächste Woche ein Gedicht von dir schicken. Und zwar mit einem Reim auf Überwachung.
Okay, das kriege ich hin.
Ingo, ich danke dir sehr.
Theresa, mach's
gut. Gut, ciao.
Tschüss.
Das ist Netzmusik von Boogie Belgique, The Bartender. We'll be right back. Netzmusik, The Bartender, Boogie Belgique. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende von Trackback angekommen. Und ich möchte mich mit einem Gedicht von Blogger Privat Ingo von euch verabschieden. Sein Hund entleert den trägen Darm. Er zuckt und zieht stur weiter. Sein Hass gilt dem, der menschlich war. Der Hass ist sein Begleiter. Die Schuld hat stets der andere nur, auf ewig unverstanden. Er zickt und schimpft in einer Tour, Manieren nicht vorhanden. Er kann kein Deutsch, er kann kein Geld. Das Oberstübchen dunkel. Er wähnt sich Nabel dieser Welt und ist nur ihr Vorunkel. Das ist der Berliner. Wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut. Ciao.
Ein Podcast von fritz.de.